Hallo, liebe Kinder. Diese CD wurde dir von einem freundlichen Menschen geschenkt. Man kann sie nicht kaufen, man kann sie nur geschenkt bekommen. Also, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den Liedern und Geschichten aus der Bibel von Gott und von Jesus Christus. Weißt du eigentlich schon ganz genau, wer Jesus Christus ist? Das ist enorm wichtig, dass du verstanden hast, wer Jesus Christus ist und was er für dich getan hat. Nach dem ersten Liedchen hören wir eine spannende Geschichte von einem Mann, den ich vor einiger Zeit kennengelernt habe. Er kommt von weit her, man merkt es sofort an der Aussprache, und er erzählt uns eine Geschichte aus Japan. Das liegt ungefähr auf der anderen Seite der Erde. Die Geschichte ist lange her, aber sie ist auch sehr aktuell, wie du gleich hören wirst. Sie ist so aktuell, dass die Geschichte dich direkt, aber, ich erzähle schon wieder viel zu viel. Lasst euch überraschen.
Vor vielen Jahren lebte in einem kleinen Fischerdorf in Asien ein alter Mann. Dieser Mann hieß Jurbe. Er war der Bürgermeister dieses Dorfes, und weil er schon alt war, gab es keinen, der so viel gesehen und so viel erlebt hatte wie er. Solange er denken konnte, hatte er auf dieser kleinen Fischerinsel gewohnt. Schon als Kind war er mit dem Rauschen des großen Wassers eingeschlafen, und wenn er am Morgen aufwachte, rauschte es noch immer. Er hat manchen Sturm erlebt und manches Erdbeben. Er wusste, was man tun musste, wenn das Fieber einen Menschen befiel oder das Vieh krank wurde. Er war der Vater des ganzen Dorfes, und jeder durfte zu ihm kommen, ganz gleich mit welcher Klage oder Not. Er tröstete und half jedem, denn er liebte sein kleines Volk, und die Menschen liebten ihn. Er war gut zu den Menschen und hatte für jeden ein freundliches Wort. Seine Hütte stand auf einem kleinen Hügel. Von diesem Hügel aus konnte er das ganze Dorf überblicken, und er sah bis weit aufs Meer hinaus. Und von hier aus beobachtete er, wie die Menschen den Reis pflanzten oder ernteten, und wie die Männer ihre Fischernetze pflegten, und wie sie dann die Boote losbanden und hinausruderten aufs Meer. Und oft trug der Wind ihren Gesang bis auf die Hügel hinauf. Dann wusste er, dass sein Volk glücklich war, und dann war er es auch. Und am Morgen noch vor Sonnenaufgang stand er wieder vor seiner Hütte und blickte hinunter aufs Meer und wartete, bis sie zurückkamen. So verging ein Jahr nach dem anderen. Wieder einmal war der heiße Sommer vorüber und wieder einmal war es Herbst geworden. Die goldenen Reisfelder waren gemäht. Jetzt hingen die schweren Ähren in kleinen Bündeln aufgereiht nebeneinander auf den Holzgestellen zum Trocknen. Es war eine gute Ernte, eine sehr gute Ernte.
Vater, jetzt kann es Winter werden. Sieh dir diese Felder an, als brauchen wir nie mehr zu hungern.
Das ist viel Grund zum Danken, meine Tochter.
Und zum Feiern, Väterchen, denn solch eine Ernte habe ich noch nie gesehen. Das reicht für Jahre.
Ja, die Ernte war gut. Wie steht's mit den Fischen?
Nicht weniger gut, Vater. Heute Nacht geht's wieder raus.
An diesem Abend stand der alte Mann wieder vor seiner Hütte und sah hinaus. Und er sah die bunten Lampions auf den Booten und wie sich das Licht im Meer spiegelte, wie leuchtende Punkte, die vergnügt auf dem Wasser tanzten. Und wieder hörte er das frohe Singen und freute sich. Doch Mitten in der Nacht lief ein Zittern über die Insel. Nur eine Sekunde oder zwei. Die niedrigen Lehmhütten schwankten und es schien, als wollten sich die großen Strohdächer voreinander verneigen. Da, ein neuer Erdstoß, diesmal stärker. Der alte Mann fuhr von seinem Lager auf und starrte in die Finsternis. Die Erde bebte. Dann wartete er und lauschte mit angehaltenem Atem in die Nacht. Am anderen Morgen stand die Sonne am Himmel wie an jedem Tag. Auch die Fischer waren wieder ins Dorf zurückgekehrt. Chéron, der zweite Sohn, war auf den Hügel gekommen, um dem alten Vater von der Nacht zu berichten.
Es war alles wie sonst. Das Erdbeben hat keinen Schaden angerichtet. Niemand im Dorf wurde verletzt. Auch unsere Häuser blieben unversehrt. Nur das Wasser, Vater.
Das Wasser? Was ist? So sprich.
Heute früh, ich weiß nicht, so weit ist es noch nie zurückgewichen, als hätte der Horizont das weite Meer verschluckt.
Das Wasser?
Es war nicht einmal mehr zu sehen, nur Land.
Ohana!
Vater?
Bist du schon am Brunnen gewesen?
Ja, Vater. Wir wollten Wasser holen, Oyuki und ich, aber es war kein Wasser da. Wir haben den Eimer so tief runtergelassen, bis die Schnur ausgerollt war, aber wir konnten kein Wasser schöpfen. Warum fragst du, Vater? Vater, was ist? Warum sagst du nichts?
Mein Großvater sagte immer...
Was sagte er?
Wenn in der Nacht die Erde bebt und am Tage das Wasser flieht, dann wird ein Unglück kommen.
Ein Unglück? Bitte sorg dich nicht, das Unglück wird nicht kommen. Wir werden es mit unserem Lachen vertreiben, heute Nacht, wenn wir feiern.
Ohana, Chéron, wo bleibt ihr so lange? Wollt ihr nicht kommen? Wir warten auf euch. Das ganze Dorf ist schon da und alles ist geschmückt. Die großen Trommeln sind auch schon da und die Gläser. Nur ihr fehlt noch.
Lachend zogen sie den Berg hinunter. Der Alte aber stand vor seinem Haus und sah ins Dorf. Da sah er die Männer und die Frauen in ihren leuchtend bunten Gewändern. Der Dorfplatz glich einem bunten Knäuel lachender, tanzender Menschen. Trommelgewirbel dröhnten hin zu ihm hinauf, und dann schwangen sich mit einem hellen Jauchzen die Flötenstimmen empor und übertönten triumphierend das laute Stimmengewirr. Der Alte aber lachte nicht. Eine große Unruhe war über ihn gekommen. Sein Volk, all die Menschen, die er liebte, da tummelten sie sich und trafen die letzten Vorbereitungen für das Fest noch eine Stunde. Dann war der Höhepunkt des Festes gekommen. Dann würden sie keine Zeit mehr kennen. Besorgt sah er zum Himmel auf. Und wieder tasteten seine müden Augen prüfend den Horizont ab, ob nicht irgendwo eine bedrohliche Wolke am Himmel zu sehen war. Aber nichts war zu sehen. Es war ein klarer, sonniger Herbsttag. Kein Lüftchen regte sich. Vielleicht waren alle seine Sorgen umsonst. Aber da... Was war das? Ganz in der Ferne, wie ein Schatten am Himmel kaum wahrnehmbar. Da packte ihn die Angst. Sollte das der Vorbote des Todes sein? Mit zitternder Stimme rief er seinen Enkel.
Taro, du musst hinunter ins Dorf, so schnell du kannst. Hörst du? Du musst sie alle mitbringen. Alle! Niemand darf zurückbleiben. Mach schnell, sonst kommst du zu spät. Und sag ihnen... Euer Vater bittet darum.
Dann wartete er auf die Rückkehr des Enkels. Es schien, als dehnten sich die Minuten zu Stunden. Dann endlich sah er ihn den Berg hinaufkommen. Der alte Turbe lief ihm entgegen.
Wo sind sie? Warum hast du sie nicht mitgebracht?
Sie wollten nicht.
Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Sie lieben mich. Sie haben mir noch nie eine Bitte abgeschlagen. Und Ohana?
Sie hat nur gelacht und lässt dir sagen, du solltest dich nicht um sie sorgen. Sie wäre alt genug.
Und Jiro, mein Sohn?
Er sagt, er hätte keine Zeit. Er müsste tanzen.
Sie werden in ihren eigenen Tod hineintanzen. Geh, sag ihnen das. Nein, warte, es ist zu spät. Ehe du sie noch erreichen würdest, hätte sie das Unglück überrollt. Wie mit eiserner Hand wird es über sie kommen und sie mit sich... reißen in den Tod. Gibt es denn keinen Weg? Muss ich zusehen, wie mein Volk ahnungslos zugrunde geht?«
Erschöpft sank der Alte in sich zusammen. Eine unbeschreibliche Angst hatte ihn gepackt und schüttelte ihn wie im Fieber. »Mein Volk«, dachte er, »meine Kinder.« Dann plötzlich richtete er sich auf und sah seinen Enkel an. Er stand auf, wankte zur Feuerstelle hinüber, riss einen brennenden Holzscheit aus der Glut und reichte ihn seinem Enkel.
»Geh, lauf aufs Feld hinaus, auf mein Feld hinter dem Haus, und wirf diesen Brand mitten hinein in meine Ernte.«
»Großvater!«
»Hörst du? Du darfst keine Zeit verlieren.«
»Großvater! Großvater, es ist dein Brot! Soll es alle verbrennen? Was du mühsam erarbeitet hast? Und wovon willst du leben?«
»Lauf! Lauf! Bevor es zu spät ist!«
»Aber wenn du nichts mehr zu essen hast, dann wirst du sterben.«
»Beeil dich, Taro! Schnell!«
Und Taro lief aufs Feld, dort, wo der Reis zum Trocknen hing, und er warf das Feuer mitten hinein, wie es der Großvater gesagt hatte. Unten auf dem Dorfplatz hatte Shiro als erster den Schein des Feuers auf dem Hügel gesehen.
Feuer! Das Feld von Chubei brennt!
Sein ganzes Haus
gleich steht sein ganzes Haus in Flammen!
Wir müssen hinauf und löschen!
Seht dort, das Feuer, kommt ihr alle! Wir brauchen jeden!
Ja!
So stürmten sie den Berg hinauf. Alle. Niemand blieb zurück. Der Alte aber stand da und wartete und sah, wie das Feuer seine Ernte fraß.
Vater, wie konnte das geschehen? Warum sagst du nichts? Los, hol die Eimer!
Nein, Jiro, nicht löschen!
Nicht löschen? Was soll das heißen? Sollen wir zusehen, wie deine ganze Ernte verdirbt? Los, hol das Wasser!
Nicht löschen, hört ihr! Noch nicht!
Vater, das hast du extra getan! Sag, dass es nicht so ist!
Ich habe es getan!
Das kann nicht sein! Das wäre Wahnsinn!
Er wollte uns das Fest verderben. Da seht ihr, wie gut er ist. Und ihr sagt, er hätte uns lieb. Er gönnt uns die Freude nicht. So lasst ihn doch den Alten. Mag das Feuer ihn und seine Hütte fressen.
Oyuki, so darfst du nicht sprechen.
Vater, warum hast du das uns angetan? Sollen wir nicht einmal fröhlich sein? Du weißt, es ist das höchste Fest im Jahr.
Ist Kanta hier und Ikoma?
Ja, dorthin laufen sie.
Und Pompeji?
Auch er.
Und Oharo?
Sie sind alle hier. Es ist nicht einer zurückgeblieben.
Dann ist es gut.
Gut? Sagst du, während deine ganze Ernte verbrennt, willst du dir dein eigenes Grab graben?
Ich hatte keine andere Wahl. Seht dort drüben, diese schwarze Wand. Eben noch war sie nur ein schwacher Strich.
Die Flut!
Innerhalb von Sekunden war der Himmel in eine schwarze Wolkendecke gehüllt. Und dann war es, als wollten Himmel und Erde zerspringen. Es war Nacht geworden über dem kleinen Dorf. Es blitzte und krachte und der Sturm heulte. Und mit tosendem Gebrüll brach die erste Flutwelle herein und schlug über dem Dorf zusammen. Und schon wälzte sich eine neue Wassermauer heran und wurde vom Sturm weit ins Land hineingeschleudert. In wenigen Sekunden glich das ganze Dorf einem weiten, schwarzen Grab. Die Hütten waren weggeschwemmt und Holzstücke und Gegenstände sprangen auf dem Wasser herum. Wie erstarrt standen die Menschen da und sahen dem unheimlichen Schauspiel zu. Dann wandten sie sich dem Alten zu, weil sie plötzlich verstanden, wieso er so handelte. Sie waren innerlich gerührt und dankbar, denn jetzt erkannten sie, dass seine Liebe sie vor dem Tod bewahrt hatte. Er hatte ihnen das Leben neu geschenkt. Er hatte nicht an sich selbst gedacht. Um sein Volk zu retten, hat er dieses Opfer gebracht. Viele Jahre später hörten sie in jenem Dorf zum ersten Mal, dass Gott, der große Vater im Himmel, ein noch größeres Opfer gebracht hat. Da erkannten sie, auch wir waren wie die Menschen damals, auch wir hörten nicht, als uns der Vater rief und warnte. Wir wollten nicht. Wir wollten lachen und fröhlich sein und tun, was uns gefiel. Und wir ahnten nicht, dass der Schatten des Todes über uns hing. Gott aber sandte seinen einzigen Sohn Jesus, um uns vor dem ewigen Tod zu bewahren. Denn Gott liebt uns. Auch die Menschen damals lachten ihn aus, und dann töteten sie ihn. Jesus aber starb, damit Menschen leben können. Jesus lebt. Gott hat das Grab gesprengt und Jesus wieder lebendig gemacht. Und noch immer ruft Jesus die Menschen, kommt her zu mir. Durch meinen Tod habe ich für eure Schuld bezahlt, damit ihr zu Gott kommen könnt, denn ihr sollt leben. Als die Menschen in jenem Dorfe das hörten, schämten sie sich. Und wie die Menschen damals dem alten Turbe dankbar waren, so dankten sie jetzt Gott, dass er aus Liebe Jesus gegeben hat. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 steht ein schöner Satz. Dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
So, meine lieben Freunde, wir hatten jetzt diese Botschaft, diese frohmachende Botschaft von dem Chobe gehört, wie er mit aller List und aller Freundlichkeit die Menschen vor dem Verderben, vor ihrem eigenen Verderben gewarnt und errettet hatte, weil sie auf ihn gehört hatten. Und so spricht auch die Bibel von einer frohmachenden Botschaft, von Jesus Christus, dem Heiland, dem Sündeheiland dieser Welt. Viele wissen nicht, dass Sünde die Menschen in das Verderben hinunterreißt, dass sie weggespült werden wie von einer großen Flut bis in die Hölle. Meine lieben Freunde, es ist heute so, dass man nicht mehr von Sünde spricht und doch ist sie vorhanden und jeder weiß, dass er gesündigt hat. Ich möchte hier einmal ganz kurz einen Beweis antreten, dass jeder Mensch weiß, wenn er Sünde tut. Als wir Kinder waren, und die Eltern uns irgendwelche Verbote auferlegt hatten, dieses und jenes nicht zu tun, und wir in aller Heimlichkeit diese Dinge doch machten, da hatten wir das Gefühl, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Wir wurden daran erinnert, jetzt hast du Böses getan. Das ist Sünde. Das göttliche Gewissen, das wir haben, hat sich gemeldet und hat uns, dir und auch mir gezeigt, du bist ein Sünder. Und dieses Gewissen redet, solange wir leben, mahnt uns Gott immer wieder, du hast gesündigt, dass wir umkehren sollen. Denn die Sünde ist der Leute Verderb. Wir hatten vorhin gehört, dass Sünde in die Hölle hinunterreißt. Was ist Hölle? Ich versuche es mal ganz kindlich darzustellen. Stellt euch vor, wir gehen als eine Jugendgruppe zu einem See und wollen uns erfrischen, wollen schwimmen. Wir springen in das Wasser. Plötzlich brennt alles. Wir schreien um Hilfe. Keiner hört. Wir wollen heraus, es geht nicht. Die Bibel redet von dem Feuersee, der da brennt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie lange muss ich, wenn ich in der Hölle bin, dort verbringen? Welche Zeit? Die Bibel sagt ewig, wo das Feuer nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt. Es gibt dort keine Würmer in der Hölle, sondern es wurmt einen jeden Einzelnen. Warum habe ich mich nicht retten lassen? Warum habe ich dieser frohen Botschaft nicht geglaubt? Warum bin ich nicht zu Jesus Christus, dem Heiland und Retter, gekommen? Und genau das möchte ich auch erklären, wie man zu Jesus findet, wie man Vergebung seiner Sünden erlangen kann, ohne Geld, ohne guten Werken, aus Gnaden. Weil Gott einmal über die Sünden der ersten Menschen den Tod ausgesprochen hat als Strafe, einmal den leiblichen Tod, das heißt, dass der Mensch in ein Grab kommt, und der zweite Tod redet die Bibel, das ist die Hölle, das ewige Leben oder ewige Existenz in Qual des Feuers. Und vor dem will Gott uns retten. Weil Gott gesagt hat, weil du gesündigt hast, Mensch, sollst du sterben, hat Gott seinen geliebten Sohn auf die Erde gesandt, hat ihm alle Schuld tragen lassen dort am Kreuz auf Golgatha, und dann musste Jesus, der Sohn Gottes, für all unsere Sünden sterben. Die Bibel spricht von Sühnung. Er hat die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen und ist an unserer Stelle bestraft worden. Und als Jesus gestorben war, hat er ausgerufen vorher, es ist vollbracht. Dieses Werk, das er dort am Kreuz vollbracht hat, ist so groß, ist so gewaltig, dass er imstande ist, heute, nachdem er auferstanden ist, allen Menschen, die an ihn glauben, an den Sohn Gottes, wenn jeder persönlich glaubt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch für meine, das heißt auch für deine Sünden, gestorben ist, so schenkt er Vergebung all unserer Sünden und ewiges Leben. Das heißt, wir sind gerettet vor der Hölle. Und Gott hat uns ewiges und ein neues Leben gegeben, dass wir in den Himmel kommen und unsere Ewigkeit dort mit ihm vollbringen. Ich möchte noch was dazu bemerken. Nachdem der Herr Jesus Christus gestorben war, ging ein Soldat hin und stach mit einem Speer in seine Seite. und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Und die Bibel redet, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und er weiß, dass sein Zeugnis wahr ist. Warum musste dieses Blut fließen? Wisst ihr, wenn man sich die Haare wäscht, dann nimmt man Shampoo. Wenn man sich den Hals wäscht, nimmt man Seife. Und wenn man Wäsche wäscht, nimmt man irgendein Waschmittel. Und für die Zähne nimmt man ein Zahnputzmittel, um sie zu reinigen. Aber zum Abwaschen unserer Sündenschuld musste das Blut Jesu fließen. Das heißt, in dem Moment, wo wir zu Jesus Christus im Gebet kommen und ihm bekennen, dass wir sündig und schuldig sind und in die Hölle kommen müssen, weil wir keine Vergebung haben, und ihn dann bitten, Herr Jesus Christus, rette mich vor der Hölle, und ihm sagen, wasche mich rein mit deinem Blut von allen meinen Sünden, so wäscht uns das Blut Jesu rein von aller Sünde. Wir haben Vergebung erlangt und das ewige Leben.
Heute will ich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Rühmst dich deiner Kraft und Gaben, nur dich selbst bezwingst du nicht. Mut muss man bei Jesus haben, Menschenfurcht wird zum Verzicht. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Einmal fällt die Maskerade, die du vor der Welt beziehst, wenn du durch Gericht und Gnade dich im Licht der Gottes siehst.
Wag es mit Jesus, haben wir eben in dem Lied gehört. Wag du es doch auch mit Jesus. Er wartet schon auf dich. Hast du gut aufgepasst? Was sagte der Mann vorhin? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Man kann auch sagen, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gegeben hat. So sehr hat Gott dich, wie du auch heißen mögest, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für dich ans Kreuz hat schlagen lassen. An einer anderen Stelle heißt es, so viele ihn, also den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wir können auch sagen, die werden vor der Hölle gerettet. Dadurch, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden gesühnt hat, ist kein Mensch automatisch gerettet. Wir, du, musst Jesus Christus selbst annehmen, ihn aufnehmen in dein Herz. Das kann dir keiner abnehmen. Das musst du selber tun. Es gibt keinen anderen Weg, um in den Himmel zu kommen. Und der Herr Jesus sagt es selbst, ich bin die Tür. So, und jetzt hören wir einmal, wie es dazu kam, dass ein Mädchen den Herrn Jesus aufgenommen hat. Sie wird es selber erzählen.
Bei mir zu Hause, da habe ich schon sehr lange von Jesus gehört und dass er uns lieb hat und dass er möchte, dass wir mit ihm leben. Aber es war so, dass ich zu Hause eben so gemacht habe, als würde ich daran glauben. Und wenn ich mit den anderen zusammen war, so gelebt habe, wie sie es getan haben. Also praktisch zwei Leben geführt habe. Und ich war 13 Jahre alt. Da ist mir durch ein Erlebnis ganz klar geworden, dass das so nicht weitergehen kann und dass ich eben irgendwann mal ehrlich werden müsste. Entweder für Gott mich entscheiden muss oder gegen Gott. Und dann habe ich mich eines Tages hingesetzt, ganz für mich alleine, und habe mit dem Herrn Jesus gesprochen. War so ganz richtig und habe ihm gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du jetzt mein Leben übernimmst und dass du mich führst. Ich möchte, dass du jetzt wirklich der Mittelpunkt meines Lebens bist und dass ich eben dann nicht mehr zwei Leben führen muss, sondern ganz für dich da bin. Und hinterher habe ich irgendwie ganz klar gewusst, dass es sich jetzt ändert. Und ich bin unheimlich glücklich, dass ich den Herrn Jesus aufnehmen konnte und dadurch jetzt Gottes Kind sein kann.
Ja, vielen Dank für den schönen Bericht. So geht es vielen, die den Herrn Jesus annehmen, egal ob Mädchen oder Junge. Auch bei mir war das so. Ich war sehr glücklich. Und weißt du, wenn du den Herrn Jesus so in dein Herz lässt, dann kommt er. Und danach weißt du einfach, dass du errettet bist, dass du in den Himmel kommst. Wichtig dabei zu wissen ist, dass wir uns nicht auf unsere Gefühle verlassen sollen, sondern auf Gottes Wort, die Bibel. Das nächste Lied schildert dir nun, wie es weitergehen kann mit dir und dem Herrn Jesus.
3, 4.
Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, seinen Weg unsträflich gehen. Wie kann ein Junge sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann der Junge sein und dem Herrn gefallen? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort.
Liebe Kinder, diese CD mit all den schönen Liedern und Sketchen haben wir in verschiedenen Städten selber aufgenommen, um allen Kindern zu erzählen, was Gott für sie, also auch für dich, getan hat. Wir können lediglich Wegweiser sein. Deshalb gibt es auf dieser CD auch keine Adresse oder Namen, weil wir nur das erzählen, was in der Bibel steht. Du kannst dort alles nachlesen. Fange mal mit dem Neuen Testament an, das ist ganz hinten, mit dem Johannesevangelium zum Beispiel. Vielleicht weißt du noch, wo du diese CD herbekommen hast. Frage doch die Leute dort, ob sie noch mehr CDs oder Bücher oder gar eine Bibel für Kinder haben. Sie werden dir gerne helfen. Übrigens, eins noch. Es ist bestimmt kein Zufall, dass ausgerechnet du diese CD hören konntest. Ich möchte dich sehr herzlich bitten, doch auch den Herrn Jesus in dein Herz aufzunehmen. Er liebt dich so sehr. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gab. Dies kannst du nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16.